Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 12. Juni 2024, ihr Lieben. Die erste Jahreshälfte geht schon wieder zu Ende. Nur noch 14 Tage oder ein bisschen mehr als 14 Tage. Und dann befinden wir uns in der zweiten Jahreshälfte und gehen mit strammem Schritt in Richtung Weihnachten. Ja. Guten Morgen, lieber Andreas. Freust du dich schon auf Weihnachten?
Ja, wir stehen kurz davor. Ich bin schon gespannt, wann die ersten Schokoladenweihnachtsmänner kommen. Falls es die überhaupt noch gibt, oder sie heißen auch, glaube ich, jetzt Jahresendfiguren, habe ich ja damals gehört. Weihnachtsmänner gibt es nicht mehr, ist zu christlich mittlerweile. Aber kommen wir erst einmal zum Wetter. Wir haben heute noch einen sonnigen Tag, bevor der Winter einbricht. Also wir können dann noch entspannt sein. Und ja, im Moment ist es nebelig. Das ist aber noch ein Frühnebel. Und im Laufe des Tages wird es sich aufklären und dann sehen wir übrigens auch erst den See wieder, weil der liegt jetzt wirklich unter einer, ja ich sag mal, tief liegenden Wolkendecke, so kann man es besser beschreiben, als einen Nebel und dann wird es aber wieder mit Sicherheit ganz strahlend blau werden und der See wird dann vor sich hin changieren, vermutlich noch in dieser Sendung, aber im Moment passiert da noch nichts. Wir haben über 20 Grad, also einen schönen, guten Sommertag zu erwarten.
Jo, und wir haben natürlich auch wieder einige Themen auf der Liste. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wir haben es hier abgebildet im Kanal, dass der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius eine Pressekonferenz gehalten hat und angekündigt hat, ja, was man so alles vorhat. Also die Überschrift so ungefähr könnte lauten: Ab 2029 könnte Russland NATO-Staaten angreifen und dann müssen wir wehrtüchtig genug sein, um genügend junge Menschen und auch ältere Reservisten in den Krieg zu schicken. Aber vielleicht findet das Ganze auch schon vorher statt und früher statt. Andreas, sag mir doch mal bitte, das sieht man jetzt gerade nach dieser Pressekonferenz in vielen Überschriften im Mainstream, wie kann Herr Pistorius wissen, dass Russland ab 2029, also in 5 Jahren, NATO-Staaten angreifen könnte?
Also ich sage mal, das kann er nicht wissen und ich vermute einfach mal, dass er auch wie viele andere Politiker in führenden Positionen das Volk einfach für so dumm hält, dass sie alles glauben, egal was sie erzählen. Übrigens, er gilt ja als Verteidigungsminister und eigentlich müsste man Kriegsminister sagen, weil er spricht hier kurz von Wehrfähigkeit, aber seine Terminologie in letzter Zeit ist, wir müssen kriegstüchtig sein bis 1929. Wir müssen kriegsfähig sein bis 1929. Er spricht nicht von einer Verteidigungsfähigkeit oder einer Verteidigungstüchtigkeit, sondern von Kriegsfähigkeit. Warum ist er dann eigentlich ein Verteidigungsminister und ein Kriegsminister? Und ich glaube, diese Wortwahl alleine ist nicht zufällig gewählt. Also kommen wir dazu zurück. Er braucht auf jeden Fall jetzt Masse und aus diesem Grunde hat er jetzt, und zwar Menschenmasse, nämlich für Soldaten. Und deshalb hat er jetzt diese Pressekonferenz gemacht, wo er eben halt versucht, mehr Leute aufzurufen.
Ja, und diese Kriegstüchtigkeit läuft auf vollen Touren. Wir werden gleich in die Meldung hineingehen, was Herr Pistorius jetzt ganz konkret angekündigt hat. Man hat ja vorher ein bisschen gemutmaßt. Die einen oder anderen Hofberichterstatter wussten schon mehr und munkeln seit gestern. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich möchte vorher in eine Meldung kommen, Andreas. Die ist bei Antispiegel erschienen, nämlich bei Thomas Röper. Und der gibt vielleicht schon die Antwort auf meine erste Frage, die ich auch an dich gestellt habe, nämlich wie eigentlich man jetzt darauf kommt, dass die NATO-Länder eventuell angegriffen werden könnten beziehungsweise sich auf einen Krieg vorbereiten sollten. Und zwar ist das eine Meldung des in Washington ansässigen Center for Strategic and International Studies, CSIS. Und da heißt es, die NATO-Länder müssen im Rahmen der Strategie zur Abschreckung Moskaus ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und ihre militärisch-industriellen Kapazitäten ausbauen, um sich auf einen langwierigen Konflikt mit Russland vorzubereiten. Das klingt jetzt für mich, und ich meine, du hast gerade das Wort Masse genannt, das ist nicht dein Wording, sondern es ist ein deutscher General gewesen. Ich glaube, Hoppe heißt er.
Pistorius hat es auch gesagt.
Und Pistorius hat es auch gesagt. Und das muss jetzt in alle Köpfe hinein, so hieß es ja auch. Ist das, also für mich sieht das jetzt hier aus, als ob das so fast wie eine Anweisung aus USA kommt.
Naja, das kann uns ja nun wirklich nicht mehr überraschen. Ich meine, man hat ja auch noch einen gewissen Nachdruck in Deutschland von Seiten der USA mit 38.000 Soldaten, falls man mal nicht so spurt, dass man dann nochmal ein ernsteres Gespräch führt. Also so weit ist es ja nun eigentlich, das wissen wir ja auch. Aber für mich ist eben halt schon interessant, dass man immer noch dieses Narrativ, diese Erzählung mit Wahrheiten hat, das ja alles nicht mehr viel zu tun. Es sind ja nur noch Erzählungen. Der Begriff Narrativ hat ja auch Hochkonjunktur bekommen. Das darf man nicht vergessen. Fakten werden nicht mehr genannt, sondern Narrative verbreitet. Und wenn Russland Europa hätte angreifen wollen, ja Himmel, nach 2014, nachdem durch amerikanischen Einfluss eine Revolution im Maidan in Kiew vollzogen wurde, hätte man es doch sofort machen können. Warum wartet der Russe eigentlich so dämlich so lange darauf, dass die Europäer und die NATO sich so immens vorbereiten können, diese gesamten Truppenverlegungen können? Ich meine, der müsste doch schon längst angefangen haben. Spätestens daran erkennt man doch, dass wir hier etwas anderes feststellen müssen. Aber wir haben eine Situation, dass wir heute auch so flach argumentieren, dass wir zum Beispiel eine Erklärung von einer Rechtfertigung nicht mehr unterscheiden können. Man steht ja ständig unter Rechtfertigungsdruck, wenn man zum Beispiel versucht, etwas zu verstehen. Dann gilt man sogar als Versteher. Ein Versteher ist nicht derjenige, der automatisch damit ein Verständnis hat für denjenigen, den er versteht, sondern er muss versuchen, ihn zu verstehen. Das ist das Hauptproblem, was wir derzeit haben. Und das spiegelt sich auch in der ganzen Berichterstattung wieder.
Ja, und wir haben ja vor wenigen Tagen darüber gesprochen, dass die USA, in Person war es, glaube ich, der Verteidigungsminister, eben nicht mehr alleine nur mehr Geld von Deutschland in die NATO fordert, man zahlt ja auch und zahlt schon, sondern auch Waffen, man produziert und produziert ja auch schon, sondern auch Soldaten. Und das war ja nun heute der große Tag, an dem Herr Pistorius denn auch gesagt hat, was man vorhat. Kommen wir gleich drauf im Einzelnen. Also wir gehen nochmal auf diesen CSIS-Bericht. Der ist im Vorfeld des NATO-Gipfels im Juli dieses Jahr entstanden. Also nächsten Monat geht es da los. Und es heißt, dass die NATO vor 2 Jahren nach dem Beginn des Konflikts in der Ukraine eine Strategie der fortgeschrittenen Verteidigung und Abschreckung gegenüber Russland beschlossen hat. Und es wird argumentiert, dass die Vorbereitung auf einen langwierigen Krieg mit Russland der Weg sei, um es abzuschrecken. Also die Experten dieses Zentrums CSIS verweisen auf die Bemühungen der NATO-Staaten, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte, die Führung und Kontrolle zu verbessern, kollektive Verteidigungsübungen durchzuführen und die Erweiterung der NATO durch Finnland und Schweden. Um Russland abzuschrecken, sagt der Bericht, müssen die NATO-Staaten jedoch weiterhin noch mehr Geld ausgeben, industrielle Fähigkeiten aufbauen, kritische Fähigkeitslücken schließen und die nationalen Kampffähigkeiten stärken.
Also was wir hier hören oder lesen, was du gerade vorliest, ist, dass die TASS berichtet über das Wording der Westpresse. Das ist nochmal ganz wichtig. So beschreiben sie es. Denn die würden natürlich niemals sagen, dass der Konflikt vor 2 Jahren losgegangen ist. Und das ist das Hauptproblem. Um überhaupt eine Entscheidungsfähigkeit zu haben oder ein Fundament für eine Entscheidung, braucht es ein Maximum an Wissen. Um dieses Wissen zu erreichen, ist es wichtig, sowohl die Vergangenheit zu verstehen, als auch die Jetzt-Situation daraus abzuleiten. Nur dann kann es gehen, auch Prognosen abzuleiten. Und wenn man das eben nicht macht, dann kommt es zu diesen Verwerfungen, wie wir haben, die wir dann Krieg nennen. Krieg bedeutet ja ein komplettes Versagen der Politik, mit diplomatischen Mitteln Friedensverhandlungen zu führen. Mit anderen Worten, Herr Pistorius repräsentiert das Versagen der Politik wie kaum ein anderer. Er ist heute verantwortlich für die Bundeswehr, also für eine Tötungsmaschinerie, ist er verantwortlich, um andere Menschen zu töten. Natürlich mit dem Argument Verteidigung und so weiter, das kennen wir alles, aber das Versagen muss ganz deutlich ausgesprochen werden. Unsere politischen Führer repräsentieren das Versagertum in Reinkultur. Und Herr Pistorius ist ein versagender Verteidigungsminister, weil er nämlich ausschließlich auf Krieg und auf Tötung setzt, anstatt auf die entsprechenden diplomatischen Beziehungen. Das ist der Hintergrund.
Und Herr Pistorius hat auch in der heutigen Rede, in seiner Pressekonferenz, schon signalisiert, dem großen Bruder, machen wir. Also wir liefern, wir machen alles, wie ihr das erwartet. Andreas, ich habe gestaunt. Ungarn, Viktor Orban, war ja immer derjenige innerhalb der EU, der gesagt hat, nee, da machen wir nicht mit und wir wollen jetzt auch die NATO-Unterstützung für die Ukraine nicht noch erweitern. Jetzt lese ich hier gerade zum Beispiel in der Überschrift bei Welt, aber auch bei Spiegel und so weiter, Ungarn blockiert die NATO-Unterstützung für die Ukraine nicht mehr. Als ich dann in den Artikel reingelesen habe, musste ich feststellen, wir machen offenbar im Mainstream gerade wieder Überschriftenjournalismus.
Ja, genau, das ist das große Problem. Also worum geht es eigentlich? Das NATO-Projekt im Prinzip zur Koordinierung der Waffenlieferungen an Kiew, die sollen ja jetzt, das heißt NATO-Projekt, das alte Rammstein-Format ersetzen. Und Ungarn hat sich eben halt ganz klar dagegen ausgesprochen. Und um jetzt mal diese Situation, die wir in der Welt nachlesen, jetzt einfach mal auf der TASS-Seite zu sehen, das ist die andere Seite. Da steht dann zum Beispiel heute machen Äußerungen des ungarischen Ministerpräsidenten Orban Schlagzeilen. Allerdings unterscheiden sich diese Schlagzeilen in Ost und West. Und das haben wir jetzt hier gerade. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet in 3 Kurzmeldungen über Äußerungen des ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Die Überschriften der TASS lauten, und jetzt kommt die Überschrift, Orban-Doppelpunkt. Die NATO hat Ungarn Garantien gegeben, dass es an der Mission in der Ukraine nicht teilnehmen kann. Orban erklärte, dass Ungarn sich gegen den NATO-Einsatz in der Ukraine ausspricht und Ungarn wird sich nicht an der NATO-Hilfe für Kiew beteiligen. Das sind genau die Aussagen, die Orban schon seit Wochen genauso sagt, wo Hunderttausende im Prinzip in Ungarn, in Budapest auf die Straße gegangen sind und Orban hat ähnliche oder gleichlautende Aussagen gemacht. Wenn jetzt die Welt so etwas sagt, weil die NATO quasi, ich sag mal, sich bereit erklärt hat unter Herrn Stoltenberg, Herrn Orban mit seiner Anti-Haltung zum Krieg, also mit seiner Friedenshaltung, dass sie ihn damit ignorieren und ihn damit eben halt jetzt außen vor lassen, dann heißt das noch lange nicht, dass Ungarn sagt, sie stimmen dem zu. Und das ist eben halt die andere Seite der Medaille. Aber das ist das Typische, was auch von den Medien im Rahmen der Propaganda gemacht wird, dass dann irgendwelche Aussagen komplett verdreht werden und ein anderes Bild erzeugt werden soll.
Ja, also wir kommen jetzt zu der Pressekonferenz heute, die darüber informiert, wie entscheidend in Zukunft auf das Leben der jungen Menschen und auch der gar nicht mehr so jungen Menschen, was Wehrpflicht angeht, was auf die jungen Menschen und die mittleren Menschen zukommt. Das, was man mal Wehrdienst oder auch Wehrpflicht genannt hat, Andreas, das gibt es ja schon lange nicht mehr in Deutschland. Und das hat Herr Pistorius auch moniert, nämlich dass zum Beispiel diese Wehrpflicht ja ausgesetzt wurde und auch nicht weiter nachverfolgt wurde. Jetzt gibt es hier zum Beispiel den Münchner Merkur, der schreibt ja so nach dem Motto, warum hat er darüber nicht vorher schon so offen gesprochen? Warum gab es diese Pressekonferenz erst jetzt? Wir haben heute Mittwoch, 3 Tage nach der EU-Wahl. ist deswegen vielleicht Pistorius zurückgepfiffen worden aus EU-Wahltaktikgründen und kommt heute mit seinen ziemlich handfesten Plänen aus der Hecke?
Naja, also es ist ja so, wir haben ja eigentlich Wahlen, wir haben ja eigentlich Demokratie und jeder will ja angeblich die Demokratie verteidigen, wobei niemand definieren kann, was Demokratie eigentlich ist. Ich habe das so oft versucht, bin langsam müde des Ganzen. Aber das Problem ist, jeder hat ja mit völlig konträren Meinungen zueinander immer die Überschrift der Demokratie für sich verpachtet. Deshalb ist eine Definition so wichtig. Jetzt hatten wir ja sogenannte demokratische Wahlen in einem EU-Parlament, was gar kein EU-Parlament ist, sondern eigentlich eine Lobbyorganisation, eine NGO. Aber lassen wir das so stehen. Wir haben gesehen anhand der EU-Wahl, dass hier letztlich klare nationale Wahlen stattgefunden haben, auch wenn sie nicht wirkten als nationale Wahlen, aber eben halt ganz klar die Tendenz wiedergegeben haben, wie denken beispielsweise die Deutschen über die Führung in Berlin. Das war ein Fiasko. Theoretisch hätte sofort der Bundeskanzler, wenn er ein bisschen Eier hätte, würde er sagen, es tut mir leid, Entschuldigung, ich muss Neuwahlen anordnen. Es kann nicht mehr so sein. Die Menschen trauen mir nicht mehr. Es gibt eben Unterstellungen, dass ich mich an einem Verbrechen beteiligt habe im Rahmen der Cum-Ex-Affäre. All diese Dinge, das Vertrauen der Menschen ist hin. Wir machen jetzt Neuwahlen. Nichts dergleichen passiert. Die RKI-Akten sind aufgelegt worden und trotzdem werden jetzt neue mRNA-Fabriken gebaut in Halle, wie wir gerecht gesagt haben, und neue große Pandemiezentren für Lagerhallen und so weiter produziert. Das heißt, die Wahlen interessiert keinen. Die machen einfach weiter, egal was die Menschen gewählt haben. Damit hat sich die Demokratie selbst ad absurdum erklärt. Das ist das Hauptproblem. Und jetzt wartet man noch 2 Tage und jetzt sagt man, okay, jetzt bringen wir die Leute wieder in eine neue Angst, nach dem Motto, um Himmels Willen, mein Sohn, meine Tochter könnten jetzt in den Krieg gezogen werden. Das macht ja auch bei den Eltern etwas. Gerade bei den Eltern wahrscheinlich sogar noch mehr, weil die vielleicht noch mehr Bezug durch ihre Eltern oder Großeltern zum Krieg haben. Und diese Geschichte ist eine neue Panik- und Angstmache, damit die Menschen im Prinzip noch ohnmächtiger werden.
Ja, ich glaube aber nicht nur bei den älteren Eltern, die jetzt Sorge haben, dass ihre Kinder in den Krieg gezogen werden, sondern die jungen Leute sind ja nun auch nicht gerade begeistert von der Politik. Das ist ja ein Medienfake gewesen, dass die jungen Leute grün und rot wählen. Ja. In Wahrheit haben die Wahlen gezeigt, dass die AfD extrem viele junge Wähler hatte, die nämlich mit der Politik überhaupt nicht einverstanden sind und deswegen natürlich bei Herrn Pistorius Pressekonferenz durchaus auch Sorge haben.
Das ist genau das Problem. Das heißt, diese großen Medienapparatschiks in Verbindung mit ihren Komplizen aus der Politik haben ein veröffentlichtes Bild gezaubert, welches nun entlarvt ist. Es entsprach nicht der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass die Leute anders denken, als man es uns die ganze Zeit erklärt. Das zeigt sich ja auch daran, wenn wir gesehen haben, wie oft öffentlich-rechtliche Sender zufällige Passanten aus einer Demonstration heraus interviewt haben, die sich im Nachhinein als politische Funktionäre oder eben halt als Medienvertreter geoutet haben, weil sie offenbar gar keine Leute mehr gefunden haben, die diesen Geschichten hinterherlaufen. Jetzt müssen sie Druck machen. Sie müssen Druck machen, bevor die Menschen, das heißt die normalen Menschen, die noch halbwegs gesund denken können, bevor die jetzt irgendwann ein so starkes morphogenetisches Feld bilden, dass das System kollabiert. Aus diesem Fall dieser Druck. Und man macht sich schon wirklich mittlerweile Sorgen, dass man natürlich auch Kriege so provozieren kann, wie das gerade läuft. Wir kennen es bis hin zu falschen Flaggen, die man fährt. Das ist das Hauptproblem, was ich sehe.
Ich möchte jetzt einfach mal kommen auf einen lang gedienten, langjährigen ARD-Korrespondenten, Rolf-Dieter Krause. Wir kommen gleich zu Pistorius, keine Sorge. Aber ich möchte das vorziehen hier. Das hätten wir sonst ein bisschen später abgewickelt. Aber das passt jetzt gerade, wenn wir doch kritisieren, wie die Medien, die Hofberichterstatter, ihr eigenes Bild immer gezaubert haben und vielleicht jetzt etwas erstaunt die Wahlen in Europa sich angeschaut haben und sich fragen, wie kann das sein? Immer noch oft ohne Selbstkritik. Rolf-Dieter Krause, der war im WDR-Landesstudio, war ARD-Korrespondent in Bonn. Ich weiß noch, bei der Tagesschau, als ich noch gearbeitet habe, haben wir ewig oft zu dem rübergeschaltet. Dann war er ARD-Korrespondent in Brüssel. Dann wurde er Leiter des Studios in Brüssel. Dann war er immer wieder Programmchef, mal beim WDR-Fernsehen. Dann wurde er Leiter des ARD-Studios Brüssel. Inzwischen ist er pensioniert. Und Andreas, es ist ja leider immer so, dass wenn die Menschen alles hinter sich haben und nicht mehr gefährdet sind, irgendetwas zu verlieren eventuell, was Reputation angeht, dass sie dann den Mund aufmachen. Und ich würde mal gerne, du hattest gesagt, lass uns das hier kurz vorspielen im Podcast. Und ich möchte euch das ganz kurz vorspielen, was er neulich in einer Diskussion bei den Öffentlich-Rechtlichen über den Ausgang des Wahlergebnisses sagte. Hier ganz kurz der O-Ton.
Und das hat Gründe, die liegen nicht in irgendeinem rechten Spektrum, sondern die liegen bei diesen Parteien. Und ich sage nur mal ein paar Beispiele, woher der Vertrauensverlust kommen kann. Wir haben einen Bundeskanzler, dessen Rolle in der Cum-Ex-Affäre immer noch ungeklärt ist. Die Staatsanwältin, die ermittelte, hat entnervt aufgegeben. Und es regt eigentlich in der Politik und auch in den Medien kaum jemanden auf. Frau von der Leyen hat in Europa mit den Milliarden um sich geworfen, als sie die Impfstoffe besorgte. Sie tut alles, um keine Klarheit zu schaffen in der Pfizer-Affäre und ist trotzdem Spitzenkandidatin und hat jetzt wahrscheinlich gute Chancen, wieder Kommissionspräsidentin zu werden. Und ähnliche Dinge, ich kann weitermachen, in der Pandemie. Wir wissen inzwischen aus den Protokollen des RKI und des Expertenrates, dass die Kritiker der Pandemie-Maßnahmen sehr recht gehabt haben und dass uns Politiker damals belogen haben, dass es nur so krachte. Es spielt in den Medien und in der Politik keine Rolle. Die Aufarbeitung dieser Geschichte, die bei vielen Leuten eine große Rolle spielt, findet nicht statt. So, das sorgt für einen Vertrauensverlust gegenüber den etablierten Parteien. Natürlich sind da bei der AfD jede Menge Schmuddelleute wie Kra und andere. Nur dann sagen die Wähler der AfD, ja, aber guck doch mal dahin, guck doch mal dahin, ist doch auch nicht besser. Ist es das? Und das ist das Problem, das ich sehe. Das sind Gründe, die so tief sitzen. Und das Erstarken extremistischer Parteien kommt nicht von irgendwoher, sondern es kommt, weil die Mitte versagt hat.
Andreas, er war sehr aufgeregt. Ich kenne ihn als sehr überlegten und gut ausgebildeten Korrespondenten. Er ist fast außer sich.
Naja, ich finde ihn trotzdem noch gefasst bei dem, was er da sagt. Denn er erkennt ja die Zusammenhänge. Und du sagtest ja völlig zu Recht, er ist jetzt eben halt im Ruhestand und traut sich das. Nicht jeder hat übrigens so viel Mut wie du, die sich hinstellt, während ihrer Karriere mittendrin im Prinzip alles zu opfern und sich komplett neu aufzustellen, nachdem sie gemerkt hat, dass es falsch ist, was sie tut. Denn das ist übrigens das, was ich an dir auch bewundere. Das muss ich jetzt einfach loswerden, auch wenn du jetzt sagst, nicht, das ist kein Thema. Doch, ist es. Und ja, es ist tatsächlich so, dass er die Dinge natürlich jetzt auch auf den Punkt bringt. Interessant ist übrigens auch, wenn man sich dieses Video ansieht von ihm, wie die versteinerten Gesichter nebenan zu beurteilen sind, weil er nämlich den Leuten den Spiegel sowas vors Gesicht hält. Und was ich auch interessant finde, ist, was dann nebenbei ist, dann wie er dann versucht, noch so ein bisschen reinzubauen. Naja, natürlich gibt es da so ein paar schmuddelige Typen und dann kommt er so eben halt bei der AfD und da gibt es da so rechte Tendenzen. Das ist ja das Interessante, was wir gerade gestern erlebt haben, als in einer politischen Runde im Fernsehen der Generalsekretär der SPD, wie heißt der nochmal, aus Hodenhagen kommt der?
Kevin Kühnert.
Nee, von der CDU. Nee, SPD. Nee, wer ist der Chef der SPD im Moment?
Der Generalsekretär heißt Kevin Kühnert.
Und wer ist der Chef der SPD? Wer ist der Vorsitzende?
Hubertus Heil?
Nein. Ist egal. Ach, ich kenne den eigentlich. Junger Mann, kommt aus Hodenhagen, gar nicht weit aus meiner Gegend. Ganz peinlich, der ja im Prinzip gesagt hätte, dass jetzt die AfD ja quasi eine Nazi-Partei ist. Und er hat sogar gesagt im Prinzip zu Frau Weidel, dass er sie als Nazi bezeichnet hätte. Und das fand ich schon wirklich beeindruckend. Zumal wir wissen, dass 570.000 ehemalige SPD-Wähler im Rahmen der EU-Wähler zur AfD gewechselt sind. Mit anderen Worten, die SPD hatte, das gibt der Herr zu sogar, der Chef der SPD, dass sie 570.000 Nazis offenbar in der Partei hatten.
Lars Klingbeil.
Lars Klingbeil, ja. Ich will mir diesen Namen nicht merken und jetzt brauche ich ihn einmal. Das ist so. Das heißt, dieser Lars Klingbeil hat damit zugegeben, dass er 570.000 Nazis in seiner SPD hatte, die jetzt übergelaufen sind zur AfD und die sind ja nicht Nazis geworden, sondern sie sind ja dann aufgrund ihrer Überzeugung dahin gewechselt. Und jetzt fragt man sich, wie groß ist das Problem der Nazis eigentlich in der SPD, wenn gerade mal 570.000 jetzt entlarvt wurden, laut Klingbeils Aussage.
Ja, also jetzt hast du den Namen aber drauf, ne?
Ja, den vergesse ich trotzdem bald wieder.
Ja. Ich auch. Jetzt haben wir da, ja, das haben wir jetzt gelernt. Also auf jeden Fall, dieser Rolf-Dieter Krause, das war wirklich ein Top-Journalist, der traut sich das jetzt auszusprechen in dieser öffentlich-rechtlichen Runde. Und ich kann mir vorstellen, wie die Männchen im Ohr bei der Moderatorin zum Beispiel verrückt gespielt haben und im Gehörgang hin und her gesprungen sind. Man sieht ihr das an. Die war nicht versteinert, die war nämlich ganz schön unruhig. Das gibt nämlich hinterher Mecker.
Ja, klar, logisch. Man hat das gemerkt, weil das ist das Interessante. Es gibt eben halt so deutliche Beweise dafür, dass die Medien keine freien Medien sind, sondern abhängige Medien. Und das sind dann keine Medien mehr. Und wenn die noch zwangsfinanziert werden müssen, dann ist das einfach Unfug.
Ja, also ich habe, bevor wir hier mit unserem Podcast heute angefangen haben, in die Pressekonferenz von Boris Pistorius hineingehört. Ich wollte mal gucken, wie wirkt er. Er war sehr konkret, finde ich, hat also versucht, wirklich den Bundeswehrchef zu geben. So nach dem Motto, hier wird kein Widerspruch geduldet und das meint er bestimmt auch so. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass fast alle Hofberichterstatter von diesen 5 Jahren Zeit noch sprechen, weil in 5 Jahren Russland eben ein NATO-Land angreifen könnte. Das ist für mich also die größte Hürde, das Ganze überhaupt hier einordnen zu können. Also er sagt in dieser Live-Pressekonferenz, der Herr Pistorius, wir haben eine ganz andere Bedrohungslage als noch vor wenigen Jahren wegen des Ukraine-Kriegs. Putin zerstört damit die internationale Lage. Ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Und Experten sagen, vielleicht meint er die Amerikaner, dass Russland ab 2029 in der Lage sein wird, einen NATO-Staat anzugreifen. Andreas, Pistorius sagt nicht, wir wissen oder wir sagen voraus, sondern Experten sagen, er benennt aber die Experten nicht. Entschuldige, dass ich da noch mal drauf rumreite.
Nein, natürlich nicht, weil wie will man denn Experten im Westen fragen, was der Russe entscheiden wird? Es ist ja wirklich nahezu lächerlich. Wir hatten vom Wissenschaftlichen Dienst im Bundestag eine ganz klare Aussage. Und die sagte, wir befinden uns dann so lange nicht im Krieg mit Russland, also auf sicherer juristischer Seite, solange wir nicht ukrainische Soldaten von deutscher Seite oder von deutschen Experten ausbilden lassen. Sobald Ausbildungen von ukrainischen Soldaten durch deutsche Experten stattfinden, ist es de facto ein unsicheres Gebiet. Ab dann entscheidet nicht der wissenschaftliche Dienst, auch nicht mehr das Völkerrecht, sondern es entscheidet dann ausschließlich die Föderation Russland, ob es jetzt im Krieg ist mit Deutschland, ja oder nein. Und diese Hürde ist schon bereits überschritten worden. Mit anderen Worten, es sind lauter Experten, die warnen, lauter Experten, die sagen, was man tun müssten. Das ist Kuja, das ist ein Experte. Aber Herr Pistorius spricht dann irgendwie diffus von Experten, ohne sie zu benennen, und sagt dann irgendetwas und keiner kann kontrollieren, ob es stimmt oder nicht stimmt. Und in den meisten Fällen, das kann ich beurteilen, wie das, was ich gerade über den wissenschaftlichen Dienst gesagt habe, stimmt eben nicht.
So, also Experten sagen in 5 Jahren, merkt euch das bitte, weil es wird wahrscheinlich, wenn ihr mit anderen sprecht in Zukunft, wird das als Hauptgrund genannt, warum jetzt so aufgerüstet wird. Nämlich, weil in ein paar Jahren die Russen ein NATO-Land angreifen könnten. Welche Experten haben das gesagt? Also Herr Pistorius hat dann betont in der Pressekonferenz, dass er nicht in der Größenordnung, zum Beispiel wie in den 80er Jahren, mustern will. Ich meine, Andreas, wie will er das denn auch bei dieser demografischen Entwicklung? Das geht ja gar nicht mehr.
Naja, das ist eben halt das große Problem. Die Demografie fällt uns jetzt ins Gewicht, aber wir haben natürlich viele neue Zuwanderer. Ich weiß nicht, ob er die dann auch irgendwie mit reinbringt. Und dann frage ich, wie sie motiviert werden sollen, die deutsche Kultur, die deutsche Zivilisation eben halt mit ihrem Leben zu verteidigen. Zumal ja der Respekt beispielsweise gegenüber den Urdeutschbewohnern ja nicht an allen Kanten wirklich komplett ausgeprägt ist. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ja, vielleicht ist ein Anreiz, den er hier genannt hat, da kommen wir auch gleich dazu, Christenführerschein umsonst.
Ja, auch wenn sie Geld bekommen im Prinzip, aber spätestens wenn es darum geht, sein eigenes Leben in die Waagschale zu werfen, dann sagt man eben halt, okay, wie das auch in der Ukraine jetzt einige Male gemeldet wurde, die Leute schießen sich dann selbst als Soldaten in den Fuß, um dann eben halt nicht mehr verteidigungsfähig zu sein und kommen dann zurück ins Lazarett und sind dann sicher.
Mhm. Naja, und das ist ja auch so, das scheint ja hier wie eine Salamitaktik, denn wir erfahren so häppchenweise, wie man etwas plant und die Worte zunächst und künftig, das sind natürlich auch Kaugummibegriffe, die jederzeit auch umgeworfen werden können, weil jetzt hat man erstmal was festgelegt und was dann danach folgt, weil das nicht ausreicht, wird man sehen. Also was sagt Herr Pistorius wörtlich? Wir brauchen 200.000 Reservisten mehr. Das heißt, wir reden dann über 460.000 Soldaten, davon 203.000 feststehende Streitkräfte, 60.000 heutige Reservisten und 200.000 zukünftige Reservisten. Und die letzten 200.000 zukünftige Reservisten, die sollen Wehrdienstleistende sein, die dann in die Reserve überführt werden. Und die sollen sich zusammensetzen aus den heutigen sich in der Reserve befindlichen Ehemaligen, die gedient haben, die aber nicht mehr erfasst sind, und aus solchen, die freiwillig kommen und dann schließlich in die Reserve überführt werden. Und dann sagt Pistorius mit sehr nachdrücklich, bisschen so nach unten vorgeschobenem Kinn, das ist das, was wir haben müssen.
Ja, das ist schon eine wirklich ganz eigenartige Grundhaltung gegenüber jungen Menschen, die da gerade, über deren Schicksal da eventuell gerade entschieden werden soll. Er spricht ja auch davon, dass man in einer einfachen Form einen Wehrdienst einführen will über 10 Monate. Das sind dann so die einfachen Dienstränge. Das sind dann, er nennt sie sogenannte Gewehrträger. Gewehrträger sind also so die Krummis, so nannte man das früher beim Bund, die also im Prinzip als Anfänger quasi nur eine Grundausbildung gemacht haben. Und wenn denn diese 10 Monate gemacht wurden, dass sie als Gewehrträger gelten, dann werden sie automatisch den Reservisten zugeordnet und können dann jederzeit dann entsprechend als Masse genutzt werden, zum Beispiel auch, um bestimmte Dienste eben halt zu vollziehen. Also diese wirkliche verachtenswerte Haltung gegenüber jungen Menschen, die erschreckt mich in dieser heutigen Zeit. Nochmal, das Versagen der Politik und der Diplomatie zeigt sich dann, wenn Kriegsrhetorik eintritt. Mit anderen Worten, wir haben es jetzt mit einer kompletten Versagenskultur zu tun.
Ein bitteres Fazit, das der Herr Popp da zieht. Wir gucken noch mal, was Herr Pistorius weiter verlauten lässt. Er sagt nachdrücklich, wir müssen diesen Aufwuchs hinbekommen einerseits und gleichzeitig, das ist der limitierende Faktor, sind die Kapazitäten in den Streitkräften. Das war einer der Knackpunkte in den letzten Wochen. Wie viele können wir eigentlich ausbilden, in welcher Zeit? Haben die denn überhaupt noch genügend Ausbildungsstätten, Andreas, wenn es doch schon lange diese Wehrpflicht nicht mehr gibt?
Naja doch, also wenn ich sehe beispielsweise aus der Lüneburger Heide, wo ich herkomme, da gibt es also ein großes Truppenübungsgebiet mit gigantischen Panzerstrecken und so weiter, über viele 100 Quadratkilometer groß. Und ich weiß noch aus meiner Kindheit, wie im Hintergrund eben mal wieder die Geschosse zu hören waren, Doppeltöne, so Bum, und das war schon manchmal sehr komisch. Wobei, wir haben das nicht mit dem Krieg in Verbindung gebracht. Das waren für uns fast normale Töne.
Aber es ist doch lange her.
Ja, es ist lange her.
Keine 20 mehr.
Nein, aber diese junge diese ganzen Gebiete sind noch da. Die Gebiete sind da. Da sind mittlerweile keine Städte gebaut worden, sondern das sind immer noch Truppenübungsplätze. Und wenn jetzt die Kriegsmaschinerie angeworfen wird, dann stehen da bald wieder neue Panzer und dann wird da eben halt das Ganze wieder neu aufgebaut. Das ist kein Problem. Wir sehen einfach nur, dass es nur dann funktioniert, wenn Herr Putin auch den Termin einhält mit 2029. Und da hat ja Herr Pistorius offenbar Experten, die ihm das ja schon garantiert haben.
Also ich habe zum Beispiel solche Kasernen gesehen, die umfunktioniert wurden in sogenannte Asylantenheime.
Kasernen? Nee.
Glaube ich schon. Nein. Aber
nein, das waren Wohnstätten. Das waren aber nicht wirklich die großen Kasernen von den Truppenübungsplätzen, sondern das waren dann so Familiennachwüchse, die dann aus dem Ausland hier waren. Zum Beispiel die Engländer waren in Bad Fallingbostel und haben dann dort beispielsweise gewohnt dort. Und die Männer waren dann bei der britischen Armee beschäftigt. Aber das waren andere Voraussetzungen. Das waren nicht diese Kriegsvorbereitungen wie hier.
Ah, okay. Da spricht der Fachmann. Da nehme ich das zurück mit den Kasernen und spreche von Wohnunterkünften. Aber auch die brauchen natürlich Soldaten, wenn sie ausgebildet werden sollen. Pistorius sagt dann, man hätte diese ganzen Strukturen zur Wehrpflicht, also er beklagt das schon, aufrechterhalten müssen. Aber die Wehrerfassung zum Beispiel, die ist ja auch komplett weggefallen. Und hier setzt er jetzt den Hebel an, um an die jungen Leute ranzukommen. Er sagt, es gibt keine Wehrerfassung mehr. Das betrifft weder die, die 18 werden und im Falle eines Verteidigungsfalls eingezogen werden müssten, noch die, die schon einmal gedient haben und heute, hat er so ein bisschen mit einer wegwerfenden Handbewegung gesagt, als 40- oder 45-jährige Familienväter ihr Leben gestalten. So nach dem Motto, die haben kein Interesse mehr an der Bundeswehr. Und deswegen sei eine riesige Lücke entstanden. Und Pistorius wörtlich, wir könnten in einem Verteidigungsfall morgen oder übermorgen nicht einmal mobilisieren. Wir wüssten nicht, wen wir einziehen können. Ein unhaltbarer Zustand, meine Damen und Herren. Das war sein O-Ton. Und deswegen hat er jetzt die einzelnen Punkte genannt, nämlich, dass die Wehrerfassung neu aufgesetzt werden muss. Und zwar für alle, die 18 werden und natürlich darüber sind.
Das ist irgendwie ein Widerspruch, ne?
Und zweitens die, die heute in der Reserve sind, die also gedient haben, die alle werden angeschrieben und gemeinsam mit dem Bundesverband der Reservisten wird dafür geworben, dass die, die freiwillig sich wieder zur Verfügung stellen könnten, dass die eben sich dazu entscheiden.
Naja, also er sagt vorher, es gibt keine Wehrerfassung mehr, was du deutlich gemacht hast. Und unter Punkt 1 heißt es, die Wehrerfassung muss neu aufgesetzt werden. Das ist irgendwo ein Widerspruch. Und er hat sogar noch hinterher gesetzt, weil er baut darauf, dass die Leute sich freiwillig melden, also frohen Mutes quasi für ihr Vaterland in den Kampf ziehen. Die Sprüche kennen wir aus anderen Bereichen unserer Geschichte. Darauf baut er, sagt aber auch gleich, wenn nicht genügend Freiwillige da sind, dann ist es logisch, dass wir dann einen Zwang einführen werden. Auch das sagt er ganz deutlich heute Morgen. Also wenn es nicht genügend Freiwillige gibt, mit anderen Worten, das ist keine Freiwilligkeit, sondern es ist schon Zwang. Und das finde ich alles schon sehr, sehr beeindruckend, dass er das dann eben halt vorhat. Und die werden dann den Reservisten zugeordnet.
Also die Bild hat hier mal zusammengefasst. Überschrift lautet, wie fast überall, Pistorius Doppelpunkt, in 5 Jahren kann Putin die NATO angreifen. Also das soll jetzt in unsere Köpfe. Und dann heißt es, dass die Wehrpflicht, also der Grundwehrdienst, ja nun 13 Jahre lang ausgesetzt war und dass Pistorius die Wehrerfassung zum Dienst an der Waffe wieder einführen will. Und in dieser Pressekonferenz hat er eben seinen neuen Wehrdienst vorgestellt und seinen Plan begründet mit dieser Bedrohungslage in wenigen Jahren von Russland. Und er hätte gerne mehr, schreibt die Bild, eine Dienstpflicht für Frauen und Männer. Doch da dies viel zu lange dauern würde, macht Pistorius, was jetzt schnell möglich ist. Andreas, wenn das schon so formuliert wird, und das scheint ja auch wirklich nachvollziehbar zu sein, heißt es, dass es jetzt eine Dienstpflicht für Frauen nicht geben wird, weil sie es gar nicht administrativ wuppen können und auch praktisch nicht umsetzen können, aber bald.
Ja, er macht Folgendes. Er spricht davon und sagt, wir müssen schnell machen. Und er geht darauf auch ein, dass er sagt, das wird nicht einfach sein, denn jetzt müssten dann Gesetze verändert werden. Und das vor der Wahl wäre nicht möglich. Also müsste man die nächste Wahl noch abwarten. Er spricht auch ganz offen darüber, dann würden die Leute ja merken, worum es geht. Also wird man das bis zur nächsten Bundestagswahl hinziehen. Man hofft ja, dass man wirklich wiedergewählt wird. Man weiß ja nicht, was ihm noch einfällt. Und dann müsste er noch ein neues Gesetz oben raufsetzen. Wenn er aber sagt, es muss jetzt ganz schnell gehen, dann wundert mich das, wenn er sagt noch, wir haben bis 2029 Zeit. Das ist ja eigentlich die komische Situation. Also ich glaube eben halt, diese 29, die er da nennt, 2029, ist ein vorgeschobenes Datum. Er rechnet, dazu würde ich tendieren, mit einem vorherigen Vorgang des Kriegseintritt. Und das eben halt offenbar auch sehr schnell. Und wenn ein Krieg nicht so läuft, wie man sich das will, dann gibt es eben halt auch Instrumente, wie gesagt, der falschen Flaggen, um einen Krieg noch deutlicher zu provozieren. Wenn eine Rakete irgendwo einschlägt und man sofort im Prinzip in eine Gegenaktion geht, kann im Nachhinein gar keiner mehr feststellen, woher die erste Rakete eigentlich überhaupt kam. Und ich weiß, wie schäbig und wie absurd und abartig Kriege geplant werden. Man kann so schlecht gar nicht denken, wie es manchmal läuft. Die Menschen müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie ausgesetzt sind diesen Kräften dort oben. Und deshalb ist es so wichtig, in die Eigenverantwortung zu kommen.
Du hast heute Morgen bei unserem ersten Kaffee auf ein Video hingewiesen aus der Ukraine, wie man da Leute zurückholt, Soldaten zurückholt in den Krieg.
Naja, also das haben wir auch eingestellt. Also wir haben wir haben es eingestellt. Also es sind dann beispielsweise junge Menschen, die aus der Ukraine flüchten wollen, weil sie eben nicht in den Krieg ziehen wollen, weil sie eben halt nicht hinter dieser Politik stehen, weil ja auch, das muss man wissen, die Ukraine ein Land ist, welches ja auch vor dieser kriegerischen Situation gespalten war. Schon im Dritten Reich war es so, dass ein Teil der Ukraine sich auf die Seite zum Beispiel Nazi-Deutschlands geschlagen hat, ein anderer Teil hat sich auf die Seite Russlands gestellt. Auch diese Spaltungen, die sind ja nicht einfach weg. Polnische Strömungen, verschiedene Arten von Strömungen. Wenn wir hören, es gibt ein einheitliches ukrainisches Volk, ist das eben halt so nicht richtig. Lange Rede, kurzer Sinn. Viele Menschen, junge Männer zum Beispiel, wollen sich dann diesem Kriegsdienst entziehen und versuchen dann zu flüchten nach Rumänien oder sonst wohin. Und dann werden sie, wenn sie dann aufgedeckt werden, mit einer wirklich rohen Gewalt, werden sie dann rausgeholt aus den Lieferwagen und werden dann eben mit Gewalt auch an die Front gebracht. Und wir haben auch jetzt mittlerweile Informationen und Bildmaterial über Odessa. In Odessa gibt es verschiedene Sanitäter und weil die nicht genügend Soldaten haben, da werden auch Sanitäter dort eben gezwungen, von dort weg an die Front gegen Russland gebracht zu werden. Und die Frage, die sich für mich stellt, das sind normale Vorgänge in Kriegen, weil die sind grausam. Aber wer will denn ausschließen, dass solche Dinge nicht auch in ganz Europa möglich sind? Das ist doch eigentlich das, was man durchdenken muss.
Ja, weil der Ukraine-Krieg ja immer mehr unser Krieg wird, wie es immer ausgedrückt wird. Das ist ein Krieg Europas, wovon sich die Amerikaner mehr und mehr auch distanzieren. Und deswegen Obacht geben, während den Anfängen. Nun frage ich dich, Andreas, Pistorius hat heute qua Amt Bundesverteidigungsminister diese Pläne vorgestellt. Wenn man jetzt sagt, ich bin aber nicht einverstanden, ich will da gar nicht mitmachen, welche Chance hat man denn?
Naja, eigentlich im schlimmsten Fall keine. Also wir haben es jetzt gesehen in der Ukraine anhand dieser Bilder und der Aussagen und der Dokumentationen, dass die Menschen dann im Zweifel, wenn zu wenig Menschenmaterial noch da ist, ich nutze hier bewusst diese militärischen Jargons, dass man die Leute dann eben halt auch zwingen kann dazu. Und ich kann übrigens auch die Ukraine verstehen, auch dass sie jetzt Europa in den Krieg reinziehen wollen. Man muss immer wissen, was passiert war, als 2022 der Krieg in die neue Phase kam und die militärische Operation Russlands, so wie sie es nennen, die Russen nennen es ja sogar Verteidigungskrieg der Russen gegen Bürgerkriege in Kiew. Die westliche Welt nennt es eben halt einen widerrechtlichen Angriffskrieg. Und beides ist nachvollziehbar und beides ist aus der jeweiligen Perspektive auch erkennbar von der Artikulation her. Und das ist auch eine gute Grundlage, um zu wissen, wie man Friedensgespräche führt, weil ja diese unterschiedlichen Perspektiven jetzt da sind. Und das läuft natürlich jetzt in dieser Phase jetzt ran. Und dann hat man aber im März 2022 den Friedensplan in der Türkei mit der Ukraine gemacht. Und es war alles soweit fertig. Herr Selenskyj war bereit, das Ding zu unterschreiben. Auch das wissen wir von Herrn Kujat. Und dann ist Boris Johnson, der damalige Premier von England, rübergeflogen in die Türkei und hat das Ganze zum Stoppen gebracht. Und wer weiß, was er den Ukrainern dann versprochen hat. Und daraufhin ist die Ukraine erst in den richtigen Krieg reingeraten. Und dass die Ukrainer jetzt sagen, Moment mal, ihr habt uns damals von dem Frieden abgebracht, ihr habt uns damals gesagt, wir kämpfen weiter, wir sind offenbar zum Spielball geopolitischer Strategien des gesamten Westens geworden. Jetzt habt ihr auch dafür zu sorgen, das, was ihr uns versprochen habt. Anders kann ich es nicht deuten, wenn Herr Selenskyj ganz selbstbewusst auftritt im Deutschen Bundestag und fordert Geld und fordert Waffen, weil aus welchem Grund kann er das so machen, außer dass man ihm irgendwas versprochen hat in der Vergangenheit?
Andreas, mal eine ganz andere Frage. Wenn jetzt, es gibt ja viele Menschen, die sind schon aus Deutschland abgewandert, ausgewandert, die sind irgendwo in Amerika oder in einem anderen europäischen Land, manche sind nach Südamerika gegangen. Wenn die jetzt mitbekommen, was da in Deutschland los ist, wie sicher sind die denn, nicht angeschrieben zu werden?
Das kann ich nicht beurteilen. Wir selber haben ja Freunde, die aus der Ukraine kommen und aus der westlichen Ukraine und geflüchtet sind und leben heute zum Beispiel auch in Kanada. Und auch da ist mit Sicherheit Unsicherheitsfaktor da, wenn da junge Menschen sind, dass die angeschrieben und rückgeholt werden. Inwieweit da beispielsweise die ausländischen Regierungen dann reagieren und ausliefern, kann ich nicht beurteilen. Will ich auch nicht beurteilen. Aber wir sehen eben halt, in welcher vertrackten Situation wir uns überhaupt befinden.
Also, jetzt gehen wir nochmal weiter rein in den Bildbericht. Die haben zumindest zusammengefasst, die aktiven Streitkräfte sollen von 181.000 auf 203.000 hochgefahren werden. Das ist jetzt bestätigt. Nach Einschätzung von Bundeswehr und NATO braucht Deutschland zudem rund 200.000 weitere Reservisten. Pistorius hat betont, dass er die Besten für den Bund haben möchte. Die Armee will, und das sagt er wörtlich, die Fittesten, die Geeignetsten, die Motiviertesten rekrutieren. Wir wollen keinen langweiligen, sinnentleerten Wehrdienst. Was meint er damit?
Naja, also jetzt will er natürlich so das Testosteron der jungen Männer ansprechen. Du wirst dann in einer coolen Truppe sein, so richtig toll. Und das Ganze erinnert dann so ein bisschen an Kriegsspiele, wenn sie an ihrem Computer sitzen oder sich dann irgendwelche coole Abenteuerfilme angucken, wo dann irgendwelche Helden dann die gesamten Gegner niedermetzeln, natürlich fürs Gute sind. Hier werden so die Urinstinkte angeschrieben. Das ist eben Propaganda vom Feinsten.
Und er plant also weiter, der Herr Pistorius, alle Männer und Frauen mit deutschem Pass bekommen zum 18. Geburtstag ein amtliches Schreiben von der Bundeswehr mit der Aufforderung, sich Gedanken zu machen über einen Grundwehrdienst. Der soll 6 Monate dauern. Sie sollen sich aber auch Gedanken machen über eine mögliche verlängerte Dienstzeit, nämlich zusätzliche 17 Monate, heißt also insgesamt 23 Monate, also fast 2 Jahre. Frauen können, Männer müssen anschließend einen Online-Fragebogen ausfüllen, der über ihre persönlichen Verhältnisse Auskunft gibt. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Wie ist Ihre Haltung zur Waffe? Wollen Sie verweigern? Dann geht es um die Kenntnisse, also Ausbildung, Studium. Es geht um Ihre Fitness. Sind Sie sportlich? Haben Sie Krankheiten? Junge Männer, die die Auskunft verweigern, können bestraft werden. Dann heißt es, aus den Angaben der Pflichtfragebögen, also Pistorius Ministerium geht zunächst von 400.000 männlichen und weiblichen Kandidaten aus. Aus diesen Angaben ermittelt die Bundeswehr zunächst 40.000 Personen, die prinzipiell für einen Grundwehrdienst in Frage kommen. Da könnte man ja hoffen, Andreas, dass hier erstmal Menschen ausgesucht werden, die sagen, oh ja, ich habe Bock darauf.
Ja, natürlich werden sie das machen und vielleicht werden sie auch genügend zusammenbekommen, weil Stumpf ist Trumpf, das darf man auch nicht vergessen. Und es gibt viele Menschen, die haben auch einfach keine Erfahrungen und wissen auch überhaupt nicht, wie Gewalt wirklich aussehen kann. Also kriegerische Gewalt, das ist anders als in der Straße, irgendwelche Prügeleien. Nun ist aber auch interessant, wenn jeder 18-Jährige mit einem deutschen Pass so eine Aufforderung bekommt, und ich sehe, dass momentan ganz viele Zuwanderer einen deutschen Pass regelrecht hinterhergeschmissen bekommen, die sind ja fast alle in dem Alter. Die Frage ist, sollen die auch eventuell dann alle schlimmstenfalls gegen ihren Willen, wie wir das jetzt gerade sehen, wenn in der Ukraine jetzt die Soldaten ausgehen, dass die dann auch im Prinzip an die Front gekarrt werden, ist das eine. Das zweite, was mir auffällt, ist, wo bleibt eigentlich der feministische Aufschrei, dass man die Frauen offenbar nicht als ernstzunehmende körperliche Soldaten wahrnimmt, sondern als minderwertig, dass sie eben halt können und nicht müssen beantworten. Jetzt müsste ja eigentlich ein Aufschrei kommen, sagt dem Motto, glaubt ihr, wir sind zu schwach? Wir sind doch die besseren Männer gewesen die ganze Zeit. Jetzt könntet ihr eigentlich mal zeigen, was hier los ist.
Hatte ich schon gelesen, dass es da solche durchaus Aussagen gab von etwas, etwas zum Männlichen hintendierenden ehemaligen Frauen. Andreas, aber wenn jetzt hier steht, jeder 18-Jährige oder jeder, der 18 wird und jede bekommt so ein Schreiben, was ist denn mit den über 18-Jährigen?
Ja, natürlich, jeder, der 18 wird, heißt ab 18. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, die Wehrdiensterfassung geht bis zur Jahrgang 1992. Und Herr Pistorius hat heute gesagt, wenn das eben nicht reicht mit den Anmeldungen, die wir jetzt haben, dann werden wir jetzt auch eine weitere Erfassung machen, eben halt ab 1992, um sie eben halt dann auch zu erfassen. Auch das ist heute deutlich gemacht worden.
Also, was ich auch erfahren habe, es gibt nicht mehr den Begriff Kreiswehrersatzamt, sondern das heißt jetzt ganz anders, vielleicht auch aus Motivationsgründen, ihr Lieben. Also, Kreiswehrersatzamt heißt ab sofort Karrierecenter.
Ja, ja, ich meine, es heißt ja auch nicht mehr Arbeitsamt, sondern Jobcenter. Das klingt natürlich besser, wenn man irgendwie runterfällt eben in die Basis der Nahrung. Also das ist natürlich genau der Punkt, wo man dann versucht, wenigstens ein bisschen nette Begriffe dafür zu nutzen. Das ist billiger als Geld oder Sicherheit.
Also übrigens auch Frauen können sich dann zur Musterung bewerben. Man geht davon aus, dass es etwa ein Viertel der Angeschriebenen sein könnte. Und aus den geplant 40.000 Gemusterten will die Bundeswehr die geeignetsten und motiviertesten heraussuchen und sie dann verpflichten. Also eine Auswahl nach Qualitätskriterien. So hat Herr Pistorius das gesagt.
Richtig. Und die Wehrdienstverpflichtung bedeutet, dass sie danach dann eben halt in die Reservistengruppierungen eingeordnet werden und dann natürlich auch jederzeit gezogen werden können. Also dann werden sie nicht mehr gefragt, du hast ja damals die Grundausbildung gemacht, würdest du jetzt auch gerne mit dabei sein, sondern dann müssen sie. Das geht um Verpflichtung.
Ja, und Herr Pistorius, der spricht also von Aufwachsen. Er will das Ganze aufbauend aufwachsen lassen. Also er meint, dass die Truppe mit den Grundwehrdienstsoldaten, also die Aktiven und die Ehemaligen und mit Berufssoldaten insgesamt auf fast eine halbe Million, 460.000 Soldaten aufwachsen könnte und dann im Laufe der weiteren Jahre weiter aufwachsen kann. Also da soll ja nicht Schluss sein. Und was kommt auf die Frauen zu, ungeachtet von Pflichtfragebogen und neuem Wehrdienst, könnte die Bundesregierung, sagt die Bild, nach Artikel 12a des Grundgesetzes im Verteidigungsfall auch Frauendienst verpflichten. Allerdings nicht zum Dienst an der Waffe. In der Verfassung heißt es, Frauen können, wenn es die militärische Lage erfordert, im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation herangezogen werden. Das betreffe Frauen von 18 bis 25 Jahren.
Also was mich hier im Prinzip beunruhigt an der ganzen Geschichte, sind diese ganz konkreten Zahlen. Es ist also nicht in irgendeiner Form eine abstrakte Vision, die hier besprochen wird, sondern offenbar werden hier einige Zahlen, Daten und Fakten aus einer konkreten Agenda, die bereits schriftlich vorliegt, zitiert. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt, man ist dann doch schon viel näher dran an der Eskalation. Und das ist das Problem. Obwohl die Eskalationsparteien, CDU, SPD, FDP und Linke und Grüne, obwohl sie abgestraft wurden in der EU-Wahl jetzt, machen sie weiterhin ihr Unwesen eben halt zugunsten eines Krieges und zu Ungunsten von Friedensverhandlungen.
Ja, und ich bin gerade dabei, ich versuche gerade die gesamte Transkription dieser Rede noch hier zu sichern. Da werden wir da mit Sicherheit auch noch mal reinschauen, ihr Lieben, und werden eventuell das Ganze auch noch mal hier weiter aufarbeiten. Auf jeden Fall heißt es aus Kreisen der Ampelregierung, eine allgemeine Dienstpflicht oder eine Wehrpflicht für Frauen, für die das Grundgesetz geändert werden müsste, sei in jedem Fall nicht geplant. Ja, man muss wissen, ob das bereits wirklich so im Beton gegossen ist.
Naja, das war das, was ich gerade gesagt habe, weil man weiß, man müsste dann eine Grundgesetzänderung machen und ein entsprechendes Lex Specialis draufsetzen. Lex Specialis immer über dem Lex Generalis, also das spezieller werdende Gesetz. Und dann müsste man also noch warten bis nächstes Jahr nach der Bundestagswahl, um dann eben halt noch diese spezielle Frauengeschichte dort mit reinzubringen. Das dauert denen zu lange. Die wollen jetzt schnellstmöglich Fakten schaffen, weil der Krieg offenbar droht, den man eventuell sogar selber anzettelt.
Ja, und spannend ist, wie sich einige Ex-Politiker jetzt dazu stellen, zum Beispiel der ehemalige SPD, er war auch Außenminister, ne? Ja. Der Sigmar Gabriel, der ja neulich schon ganz zerknirscht zugegeben hat, dass es wohl ein Fehler war, dass er so nah an Russland und mit Putin war. Das sei ein Fehler gewesen, so sinngemäß war die Aussage. Und der geht jetzt, also der geht jetzt so, der hat, was hat er, Angst um seine Pension?
Angst um seine Pension. Wer Putin-Versteher ist, der muss ja damit rechnen, dass seine Pension gestrichen wird.
Aber Schröder kriegt doch seine auch.
Ja, ja, gut, aber seine Amtszimmer haben sie ihm schon abgezogen. Da wird es zu deutlich, aber es wird ja mittlerweile schon ziemlich weit gedroht. Wir sehen das ja sogar bei Herrn Maaßen, dass er aufgrund seiner politischen Richtung beispielsweise bedroht wird und man diskutiert und fordert und sagt, wir müssen seine Altersrentenbezüge rausziehen. Also das ist schon heikel, ich würde da auch vorsichtig sein.
So nach dem Motto, halt die Klappe oder du bekommst kein Geld im Alter.
So könnte man es verkürzt darstellen.
Ja, und hier, wir lesen also zum Beispiel im Fokus die Überschrift, Ex-SPD-Chef Gabriel, offen für deutsche Truppen in der Ukraine. Ich meine, hatten wir das jetzt nicht eigentlich alles geklärt, dass das nicht sehr schlau wäre? Nein, offenbar, Herr Sigmar Gabriel sieht das völlig anders. Der möchte eine härtere Gangart gegenüber Russland einlegen und sagt wörtlich, ich hätte nicht gedacht, das einmal sagen zu müssen. Aber wir werden Russland noch einmal so niederringen müssen, wie wir das im Kalten Krieg mit der Sowjetunion gemacht haben. Putin muss erkennen, wie ernst wir es meinen.
Ich habe wirklich Bedenken, ob er das so gesagt hat, denn das wäre ja wirklich eine Katastrophe, wenn Sigmar Gabriel als ehemaliger Außenminister sich als dermaßen kaltblütig und rücksichtslos auch im Prinzip erweisen würde, wenn er sagt, wir werden Russland noch einmal niederringen müssen. Also ich denke da an den Zweiten Weltkrieg. Da hat also Deutschland Russland nicht gerade niedergerungen und die Sowjetunion ist auch nicht niedergerungen worden im Prinzip durch den Westen, sondern sie hat sich im Alleingang aufgelöst, weil sie gemerkt haben, dass es unsinnig ist. Und wenn man Putin immer wieder dieses Zitat wieder nachsagt, das ist ja das, was man immer gerne nutzt. Er sagte, es wäre die größte Katastrophe gewesen, dass die Sowjetunion aufgelöst wurde. Und da wird dann eben halt rein interpretiert, als würde er sich die Sowjetunion zurücksehnen. Es gibt ein zweites Interview, wo er irgendwann sagt, Wer sich an die Sowjetunion gern erinnert, der hat Herz. Wer sie zurückfordert, der hat keinen Verstand. Das heißt, er will sie definitiv nicht zurück. Mit der Katastrophe meint er die persönlichen Schicksale der Menschen, als die Sowjetunion einbrach, aufgrund ihrer Fehlentwicklungen, nämlich dieser Planwirtschaft. Und wenn wir uns nämlich genau mit dieser russischen Situation auseinandersetzen, bis runter der sogenannten russischen Oktoberrevolution 1916, und wir wissen, wer auch die Drahtzieher dieser Revolution waren, dann wird das auch klar. Aber eins ist definitiv, der Westen hat die Sowjetunion nicht niedergerungen, sondern das haben sie selber geschafft.
Ja, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Geschichtsunterricht bekommen. Ja, ist ja auch spannend in diesem Zusammenhang. Also Herr Gabriel meinte dann weiter, niemand wünsche sich, die Bundeswehr in einen Krieg führen zu müssen, aber wenn die Gefahr wächst, dass die Ukraine verliert, dann zerstört das auch unser bisheriges Leben in Frieden und Sicherheit in Europa. Ich verstehe es immer noch nicht.
Also die Sache ist ganz klar. Mit anderen Worten, Gabriel manifestiert den Krieg, denn die Ukraine kann gar nicht gewinnen. Jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, und da kann man auch wieder mal auf den österreichischen Oberst Reisner, heißt er, glaube ich, der immer wieder mal Analysen macht zur Kriegslage. Der Krieg kann doch von der Ukraine nicht gewonnen werden. Es kann maximal jetzt in der jetzigen Lage eine Friedensverhandlungen mit neuen Grenzen, mit neuen Abkommen stattfinden, um überhaupt Ruhe reinzubekommen. Das, was er hier beschreibt, der Herr Gabriel, bedeutet, Europa muss in jedem Fall in den Krieg kommen, denn er sagt, er macht es davon abhängig, ob die Ukraine den Krieg verlieren könnte. Und das ist wirklich unfassbar, eine solche Aussage, die hat ein sehr hohes Gewicht aus meiner Sicht.
Naja, er ist ja auch nicht irgendwer und er scheint ja auch seine Meinung ziemlich geändert zu haben. Was stört mich, mein Gewäsch von gestern, das ist ja schon ein alter Spruch in der Politik. Aus seiner Sicht ist es Putin, der längst weit über die Ukraine hinaus denke, das unterstellt er jetzt. Putin hatte übrigens neulich gesagt, seid ihr alle verrückt geworden, wenn ihr sowas behauptet, dann seid ihr dümmer als dieser Tisch hier, auf den er gezeigt hat. Aber Gabriel sieht das wohl anders. Er sagt, Putin führt einen Krieg gegen den Westen, den er für dekadent hält, dessen Werte er ablehnt und als Gefahr für seine Macht sieht. Deshalb müssen wir Russland weit härter entgegentreten, als wir das bislang tun.
Also man muss das mal so ausdrücken, dass Herr Gabriel hier quasi ein anti-intellektuelles Musterargument nutzt. Das ist schon anti-intellektuell, den ganzen Krieg auf eine Person runterzubrechen, nämlich auf Putin. Das ist schon mal das Entscheidende, dass man einfach einen Bösewicht hat, der die Welt bedroht und alle anderen müssen vor ihm gerettet werden. Das ist dumm, Entschuldigung. Und das ist primitiv und das ist auch menschenverachtend, weil damit Kriege ausgelöst werden. Daran merken wir, welche Stufe der primitivsten Propaganda wir mittlerweile auch erreicht haben damit, dass man es auf eine Person festmacht. Und auf die zweiten Sachen brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen, weil das haben wir oft genug gemacht. Diese sogenannten Bestrebungen, die Großmachtsbestrebungen Russlands, die hätten sie schon längst umsetzen können. Denn die Bundeswehr ist ja heute besser gestellt als noch vor 10 Jahren beispielsweise. Und die Ukraine hat heute Waffen aus USA und sonst woher und aus Frankreich und Deutschland. Das hatte sie vor 10 Jahren nicht. Warum hat denn Russland so lange gewartet, wenn sie diese Großmannssucht hatten? Das passt doch alles gar nicht.
Ja, und ich bin noch nicht ganz fertig hier mit den Aussagen von dem ehemaligen SPD-Chef und Ex-Außenminister Sigmar Gabriel. Er fordert vom Westen eine Doppelstrategie. Wörtlich sagt er, Putin unseren Eisenfuß entgegenstellen und zugleich nach Gesprächsformaten und damit nach Auswegen aus dem Krieg suchen. Das wäre schon gut. Und dazu gehöre eine weitere Friedenskonferenz. Wörtlich, neben der Konferenz in der Schweiz bedarf es einer zweiten Friedenskonferenz, auf der sich Russlands Gesprächspartner treffen. Der Westen und die Ukraine brauchen die USA als Führungsnation. Die Russland-Allianz sollte von China geführt werden. Deutschland könnte, sagt Gabriel wörtlich, einen solchen Vorschlag glaubwürdig einbringen. Dann würde das Wahlplakat des Bundeskanzlers zur Europawahl unter dem Motto Frieden sichern auch durch aktives Handeln unterlegt werden.
Also da schießt dann wirklich nur noch der Begriff Kriegshetzerei jetzt noch rein. Es tut mir leid, aber wenn er wirklich sagt, neben der Konferenz in der Schweiz, interessant, dass die immer wieder auftaucht, bedarf es einer zweiten Friedenskonferenz, auf der sich Russlands Gesprächspartner treffen. Also nicht Russland trifft sich, sondern die Gesprächspartner von Russland treffen sich. Mit anderen Worten, ohne Russland. Also auch hier ist der Ausschluss von Russland schon drin für die Friedensgespräche. Man will Friedensgespräche führen ohne Russland mit den Gesprächspartnern. Und das ist natürlich schon wieder eine weitere Bombe und ein weiteres Zündeln gegen die Russische Föderation. Damit übrigens auch gegen China und damit übrigens auch gegenüber zwei Drittel der Welt. Der Westen ist nur ein kleiner Part. Wir sehen eben halt alles immer nur aus der NATO-Brille und auch aus der NATO-Medien. Sicht. Das ist das Hauptproblem. Wir dürfen nicht vergessen, dass die NATO-Mitglieder und deren Bürger nur einen Bruchteil der Weltbevölkerung ausmacht. Und da gibt es noch einen sehr großen anderen Teil. Und die sehen die Welt komplett anders. Nur bekommt man das im Westen eben halt nicht mit.
Oh doch, man bekommt es mit. Man kommt nicht daran vorbei, lieber Andreas. Es ist nämlich ein Artikel hier, der gerade erst von der Berliner Zeitung veröffentlicht wurde. Und ich hatte nämlich heute Morgen, als ich das hier von Gabriel gelesen hatte, habe ich gedacht, ja wieso, die haben doch jetzt da die Konferenz in der Schweiz anberaumt. Wieso muss es jetzt eine zweite Konferenz geben? Okay, ja, damit die Gesprächspartner wie China dazukommen. Ich meine, China hätte ja auch in die Schweiz kommen können. Aber ich glaube, die haben nicht zugesagt zu kommen. Und jetzt meldet die Berliner Zeitung, Teilnehmerzahl sinkt, Doppelpunkt. Schweizer-Ukraine-Konferenz droht zur Luftnummer zu werden. Ja, und man hat ja für nächstes Wochenende diese Friedenskonferenz im Luxusresort Bürgenstock am Vierwaldstätter See geplant, diese Friedenskonferenz zur Ukraine. Ich frage mich, was überhaupt der Begriff Friedenskonferenz soll, wenn Sie sagen, dass Sie aufrüsten müssen. Und die Schweiz hatte vorgegeben, mit diesem Treffen zumindest auf diplomatischer Ebene einen Durchbruch erzielen zu wollen. Und man hatte sozusagen die Schweiz als neutrale Vermittlerin nutzen wollen. Aber bevor die ersten Staats- und Regierungschefs auf dem Schweizer Berg im Kanton Nidwalden eingetroffen sind, droht die Konferenz zum Fiasko zu werden. Nach einem Bericht von Radio Free Europe, Radio Liberty, haben weitere Länder ihre Teilnahme abgesagt. Die Zahl der Staaten und Organisationen, die ihre Teilnahme bestätigt hätten, sei nun von 93 auf 78 gesunken. Das waren doch weit über 140, glaube ich, was wir letzte Woche hatten. Und das soll unter Berufung auf mehrere anonyme EU-Diplomaten durchgesickert sein.
Also ich mache mir große Sorgen langsam immer mehr um die Schweiz, die immer mehr ihren Ruf verliert. Nicht nur, dass sie ihre Credit Suisse abgewickelt haben und jeder, der bis zwei zählen kann, erkennt, welche Einflüsse hier von extern einspielen. Nicht nur, dass die WEF dort sitzt oder dass wir gerade die WHO-Mitläuferschaft in Genf finden gerade. All diese Dinge, jetzt auch noch diese Geschichte mit dieser sogenannten Friedenskonferenz, wobei man immer mehr die Frage stellen muss, wie neutral ist die Schweiz? Wenn wir wirklich mal den Krieg sehen und zwar mal versuchen, auf das zu sehen, was offiziell ist, Russland gegen Ukraine. Es heißt ja nicht offiziell Russland gegen USA. Wir wissen zwar, dass da was dran ist, aber es geht um Russland-Ukraine. Da muss man überlegen, welches Land kommt überhaupt in Frage für eine Friedenskonferenz? Das kann aus meiner Sicht übrigens nur China sein, weil China ein Land ist, welches sich mit der Ukraine schon vor der neuen Phase 2022 im Krieg stark solidarisiert. China und die Ukraine sind sehr stark miteinander verbunden. Und China ist auch sehr stark mit Russland verbunden. Wo könnte es besser sein, als dass man sich dort trifft in China, um Friedenskonferenzen mit den Kriegsbeteiligten eben halt zu haben? Anders kann es aus meiner Sicht überhaupt nicht gehen. Stattdessen nimmt man die Schweiz, wo letztendlich die Kapitalsammelbecken sich konzentriert haben und ein Maklerbüro immer sichtbarer wird für diese Verwerfungen, die auch jetzt eben halt weltweit stattfinden. Interessanterweise habe ich gerade immer wieder mal so Schreiben bekommen, dass sich die Schweiz so hype. Ja, das liegt daran, dass sich die Schweiz sehr mag und vor allem die Schweizer Bürger mag, aber die haben damit nichts zu tun. Es ist ja fast schon eine Annexion der großen Weltmächte und die Schweiz selbst spielt dabei keine Rolle mehr und kommt dabei unter die Räder. Und das macht mir die großen Sorgen.
Die einen empfinden es, dass du sie hypst, die anderen empfinden es, dass du sie niederredest. Ja, ja. Du versuchst ja eigentlich einen Kurs, der möglichst sachlich wiedergibt, wie du die Dinge einordnest. Und es ist deine persönliche Einordnung. Auch das wird ja von uns immer wieder betont. Wir versuchen euch hier einige Informationen näher zu bringen. Aber was ihr daraus macht, ist doch eure Sache und wie ihr denkt. Also wer kommt denn alles, beziehungsweise wer kommt nicht in die Schweiz? Joe Biden hat abgesagt, der schickt die Vizepräsidentin Kamala Harris. Dann haben wir, Joe Biden fährt stattdessen zu einer Spendengala in Los Angeles mit Hollywood-Stars. Also scheint er das nicht so ernst zu nehmen. Dann hatte Herr Zelensky, der ukrainische Regierungschef, Joe Biden, aber daneben auch Chinas Staatschef Xi Jinping eingeladen, mehrfach sogar gebeten, in die Schweiz zu kommen. Vor 2 Wochen hat dann China ganz offiziell abgesagt mit dem Vermerk, man habe kein Interesse an einer Teilnahme, weil die Russische Föderation nicht teilnehme. Und seither verdichten sich die Berichte, dass China zusammen mit Brasilien einen Gegengipfel plant. Und zwar natürlich, am Tisch sollen dann auch die Russen sitzen. Und Zelensky scheint ziemlich verärgert zu sein und hat sich letzte Woche auf einer Konferenz in Singapur auch dementsprechend geäußert. Er hat einigen Staaten vorgeworfen, diesen Gipfel zu sabotieren. Und das bezog sich wohl, wie die Berliner Zeitung schreibt, in erster Linie auf die Länder des globalen Südens, auf deren Teilnahme Zelensky besonderen Wert gelegt hatte. Tja, da waren natürlich die Russen und Chinesen lange schon unterwegs im globalen Süden, während Frau Baerbock Fahrradwege in Peru geplant hatte. Und einige werden auch kommen, heißt es, aber die Schwergewichte, die zieren sich von Brasilien, Indien, China, Südafrika, die zusammen natürlich mit Russland auch die BRICS-Gruppe bilden, liegt lediglich die Zusage der Inder vor. Und die dürften nur eine niederrangige Delegation entsenden.
Also ich muss das nochmal wiederholen. Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen. Auch diese Enttäuschung des Herrn Zelensky, ich kann das sogar verstehen, weil man weiß nicht, was man ihm versprochen hat, als eben halt der Krieg im März 2022 in den Friedenskonferenzen in der Türkei hätte verhindert werden können und Boris Johnson das Ganze als Repräsentant oder was auch immer eindeutig verhindert hat. Das ist amtlich, das liegt an Dokumenten vor. Und wenn man dann gesagt hat, okay, wir unterstützen euch an jeder Kante, dann erwartet Zelensky das auch. Und ihm wird so langsam gewahr, dass die Ukraine geopolitischen Interessen geopfert werden sollte. Und das wird immer schwieriger, das noch zu verkaufen, auch den eigenen Leuten. Und mir tut das auch wirklich leid, was da läuft. Wichtig ist, wenn die Menschen die Zusammenhänge endlich erkennen, dass jetzt dringend die Friedensverhandlungen wirklich stattfinden müssen. Es gibt genügend Russen oder russisch orientierte Menschen in der Ukraine oder auch polnisch orientierte Menschen in Galizien und so weiter, die gerne in Frieden miteinander leben wollen. Die Menschen wollen Frieden. Ich sehe hier zum Beispiel in Kanada, hier gibt es russische Bürger, die hier wohnen und es gibt auch ukrainische Bürger aus dem Raum Kiew, also aus dem Westen. Die verstehen sich einwandfrei, auch wenn sie Schwierigkeiten haben, aber durch diese politische Lage. Und da gibt es dann schon mal Diskussionen. Unterm Strich gesehen, sie kennen sich, sie reden miteinander und irgendwann merken sie, sie sind Spielbälle und werden nur auseinandergespielt. Das ist wichtig. Spätestens, wenn man hier mit Russen und Ukrainern gemeinsam an einem Tisch sitzt, lachend, entspannt und in Freundschaft, merkt man, Kriege werden immer nur von oben diktiert.
Ja, das hast du noch mal ganz gut gesagt. Vielleicht ist noch interessant, wie die Bundesregierung im Moment mit dieser Schweizer Friedenskonferenz umgeht. Da ist eine Anfrage eingegangen der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen, die ist von Sarah Wagenknecht der Partei. Und da hat das Auswärtige Amt geantwortet, man sehe das Treffen als Raum für Austausch. Zudem betonte der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Tobias Lindner in dieser Antwort, dass für künftige Konferenzen über die Einbeziehung gesprochen werden müsse. Und Andreas, das ist ja eigentlich ein sehr klares Signal.
Ja, natürlich. Aber wir werden sehen, was daraus passiert.
Ja, auf jeden Fall, ihr Lieben, scheint es mit dieser Friedenskonferenz, die da geplant ist, letztendlich nicht weit her zu sein. Ganz kurz noch, wir hätten noch viele Themen gehabt, zum Beispiel, aber ich kann es vielleicht in der Überschrift sagen, dass die das Wall Street Journal, die amerikanische Zeitung, die rechnet ab nach dem Wahldesaster der EU mit den deutschen Grünen. Und sie sagen, das nachlassende Interesse der Wähler am Klimawandel und die Verärgerung über die Kosten der grünen Politik, die sei die Erklärung für das Wahldesaster. 2019 war der Klimawandel die größte Wählersorge. Jetzt stünden Migration und Sicherheit auf ganz oben. Also das hat man jetzt inzwischen auch in den USA gespannt. Man spricht von einer Enttäuschung der Deutschen über die Politik der Grünen. Wörtlich, die Wähler haben gemerkt, dass das grüne Versprechen von bezahlbarer, erneuerbarer Energie so weit entfernt ist wie eh und je. Und wichtige deutsche Industrien, Auto, Chemie, hätten mit himmelhohen Energiepreisen und Klimabürokratie zu kämpfen und die Landwirte ächzen über klimabedingte Steuererhöhungen. Und aus dem Absturz der Grünen in Deutschland leitet diese amerikanische Zeitung eine Warnung ab für Brüssel und übrigens auch für Washington und schreibt, bei der Europawahl hätten Parteien profitiert, nicht bereit sind, ihre Wirtschaft einer kostspieligen Klimapolitik zu opfern. Die EU müsse ihre grüne Agenda zurückdrehen. Und die US-Demokraten sollten aufhorchen.
Und das sind jetzt quasi Belege dafür, wenn wir uns jetzt mal angucken, den ersten Teil unserer heutigen Sendung, das heißt eigentlich den gesamten Teil, Krieg und all diese Dinge, die ja nun alle nichts mit Klima zu tun haben, sondern eher klimaschädlich sind, wenn wir alle der Meinung wären, die Erde geht unter, wenn wir nicht was fürs Klima machen, würde sich keiner für Kriege jetzt so stark machen. Weil das ist ja absurd. Es geht eben nicht um das Klima. Und da können wir an der Stelle entspannt werden. Es geht um Ängste und es geht um Machtinteressen. Das ist das gesamte Spiel.
Ja, und eine Meldung zum Schluss. Ich habe noch eine, Andreas, und ich kann wirklich nicht anders. Das ist einfach meine tiefe Verbindung zu meiner früheren Arbeitgeberin der Tagesschau bei der ARD. Die, und das hat Epoch Times, aber andere haben das auch veröffentlicht, die sendet zukünftig auch eine Tagesschau-Ausgabe in einfacher Sprache. Ja, und zwar langsamer gesprochen und völlig neu formuliert. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kommt das, warum machen die das jetzt? Und zwar soll das von Montag bis Freitag stattfinden, eine Zusammenfassung des Tages. Und ausgestrahlt wird das Format um 19 Uhr, also in direkter Konkurrenz zum ZDF. Das Angebot, heißt es hier, richtet sich nach den Angaben an Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen, Lernen oder Hören. Auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder mit dem Bedürfnis nach kurzen, einfachen Informationen sollen von dem Angebot angesprochen werden. Ist das nicht schön?
Ja, man nannte das früher Bildungsfernsehen und da steht das Wort Bildungsfern schon mit drin.
Ja, der Tagesschau-Chef von ARD aktuell, der heißt Markus Bornheim, der sagt, falls ihr interessiert seid an der Sendung, weil wir sprechen ja hier auch zu schnell und nicht einfach genug. Du nicht, Andreas, aber ich mache das ganz langsam. Die Themen sollen die gleichen sein wie in den anderen Tagesschau-Sendungen auch. Die Meldungen und Beiträge völlig neu formuliert werden. Wörtliche Rede von Herrn Bornheim. Die Texte setzen wenig Wissen voraus und werden langsamer gesprochen.
Wunderbar. Das heißt, man nimmt schon seine Menschen wirklich ernst und man merkt jetzt auch, dass die Bildungsmisere, die wir haben, PISA und so weiter beweist es ja, dass die jetzt natürlich auch Berücksichtigung findet, bis wir irgendwann anfangen zu grunzen.
Meinst du?
Ich weiß es nicht, würde mich nicht wundern.
Also wir arbeiten dran, dass bei uns die Grunzerei noch nicht losgeht. Ihr Lieben, wir bemühen uns weiterhin, der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer zu reden. Wir sind eigentlich eine gute Mischung, ne?
Das sind wir. Und jetzt kommt die neue Mischung, nämlich ein Kaffee mit einem Espresso verbunden.
Findest du das originell, dass du das fast jedes Mal zum Abschluss sagst?
Mit dem Kaffee und dem Espresso habe ich noch gar nicht gesagt.
Ist das hier deine Schleife vom Wetter wie immer zum Kaffee wie immer?
Genau, bis hin zur Kaffeeschorle. In diesem Sinne alles Liebe.
Und schön langsam denken, Andreas.
Mach ich sowieso.
Ciao, macht's gut.